Bergfest. Löwens nämlich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode 50. Jubiläumsausgabe, meine Lieben. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich weiß gar nicht, wie wir das heute feiern können. Also, ich bin in feierlicher Stimmung. Ich sehe es Anja und Alex auch an, dass sie auch in extrem feierlicher Stimmung sind. Und es ist echt schwer, in Worte zu fassen. Ein Jahr Bergfest auch noch on top. Mehr Jubiläum geht nicht, ihr beiden, oder?
Schon Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Wer hätte vor 365 Tagen gedacht, dass wir heute immer noch hier sitzen?
Die Anja
ich schon.
Gedacht.
Ja, ich auch. Ich hab so ein innerliches Blumenpflücken. Ich habe nach 10 Folgen wieder ein Bier in der Hand und ich habe auch noch jemanden mitgebracht.
Wie sie sich immer gleich selber lobt.
Ja, nur so geht's. Gesundes ja. Selbstvertrauen.
Aber nein, sie hat ja recht. Wir haben einen Gast am Stammtisch und dem sind vorhin die Äuglein schon übergegangen, als wir ihm gesagt haben, dass es die Jubiläumsfolge ist und er darf mit uns feiern. Die Leitung steht, wir sitzen ja an unserem bescheidenen eigenen Stammtischen zu Hause, machen den virtuellen Stammtisch auf und wir schalten Unterhaching dazu und sagen, schön, dass du da bist und mit uns diesen wunderbaren Abend feierst, Markus Schwabel.
Ja, servus, grüß euch. Freut mich, dass ich in eurer Jubiläumsfolge dabei seid. Ja. Auch wenn mir keiner gesagt hat, dass man am Stammtisch virtuell ein Bier trinken kann. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, dann hoffe ich auf den Trockenen halt mal.
Wir müssen wirklich Asche auf unser Haupt streuen. Entschuldigung, dass ich jetzt vor eurer Nase.
Ich kann damit machen.
Meinst du schon offen?
Ja, also wir müssen. Ja, leider ist es so, dass wir dem Markus leider ein bisschen zu spät Bescheid gesagt haben.
Gar nicht
Bescheid gesagt, das ist die Wahrheit, ja.
Muss man Markus, ich verspreche dir 2022, wenn es eine Wiesn gibt und wir laufen uns immer über den Weg, dann geht die erste Masse auf mich.
Das lasse ich mal nicht, denke ich, suche.
Die kostet wahrscheinlich 16 Euro dieses Jahr.
Völlig egal, wenn die 220 Euro kostet, den zahlst du.
Pass auf, Markus, das ist jetzt eine Drohung. Du kriegst von uns allen eine Masse.
An einem Abend.
An einem Abend, in einer Stunde.
Mein Gott, da haben wir schon schlimmere Sachen gemacht.
Aber Markus, die anderen zwei musst du wahrscheinlich länger suchen.
Ja, und dann Tisch. Immer zufällig.
Wir laufen der Anja hinterher, wir machen einfach ein Bergfest-Stammtisch. In irgendeinem Zelt geht das schon.
Das wäre schon geil.
Freilich.
Das ist eine geile Idee. Nach dem Wiesnspiel der Löwen.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nicht.
Kriegen wir hin. So, liebe Freunde.
Ja, also Prost erstmal, gell?
Aufs, ja, aber ja,
auf uns.
Prost,
in dem
Markus.
Fall. Und auf Markus
Bravo.
Natürlich.
Auf Markus, auf Bergfest.
Aber das ist wie, Markus sitzt da, wie wenn er jemanden beim Essen zuschauen muss.
Das ist, ja. Das ist die Hölle gerade.
Schon traurig. Wenn
ich jetzt mein Gefühlsleben beschreiben müsste. Ja. Hölle.
Gut. Unser Themenzettel ist tatsächlich voll. Bevor wir uns jetzt hier in die Selbstbeweihräucherung begeben, nein, wir steigen erstmal schön in die Fußballwelt ein. Wir haben viel zu besprechen. Es ist viel passiert. Es ist, ja, ich glaube, wir haben auch kontroverse Themen heute, aber das
apropos
ist ja schön.
Viel zu besprechen. Kennt ihr das Video vom Wochenende aus La Liga, wo ein Fan auf der Tribüne, der hat so eine Horst Schlemmer Gedächtnishandtasche umhängen und bekommt den Ball auf die Tribüne geschossen, weil jemand ja schlecht gezielt hat und versucht diesen Ball in diese kleine Männerhandtasche zu stopfen. Das Video ist genial und so fühle ich mich heute beim Bergfest. So viele Themen und einen Gast und das alles in 45 Minuten packen.
Du, aber das Gute ist, Nachspielzeiten sind dehnbar.
Das stimmt, im Gegensatz zu dieser Herrenhandtasche. Also das Video ist wirklich, schaut es euch an. Wir haben es auf dem Twitter-Account geteilt. Das ist,
ich muss auch als Frau einwerfen, ich verstehe diese Männerhandtaschen nicht. Deswegen habt ihr ja eigentlich alle Frauen, damit wir große Handtaschen dabei sind, haben, dass ihr euer Glump reinschmeißen könnt.
Einen Fußball unter anderem, ja.
Man muss auch dazu sagen, wenn du eine Frau frägst, kannst du mal gucken, ob du das und das dabei hast. Die wird nie Nein sagen. Die sagt, ja, ich guck mal.
Und sagt dann so 10 Minuten später, schau, was ich alles noch dabei habe.
Das ist wie
die Tasche
Zimmer.
Von Mary Poppins.
Unendliche Weiten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Lasst uns über Fußball reden. Und wo fangen wir denn da an? Das Spiel des TSV 1860 München gegen den SC Verl ist jetzt schon ein paar Tage her. Es war aber auch der Abschluss einer optimalen Woche aus Löwensicht. Also Alex, glaub, du hast es geschrieben, 1,5 Punkte pro Tag in dieser Woche geholt. Und das Gute ist, dass der Markus heute hier dabei ist, denn du warst bei einem dieser Spiele bei Magenta Sport auch als Experte am Rohr und, das muss ich auch dazu sagen, direkt danach bekamen wir Nachrichten, könnt ihr den Markus nicht mal zum Bergfest einladen?
Und hier sind wir.
Und der Hucki, nachdem ich mehrere Drohmails aus Kaiserslautern bekommen habe.
Wirklich? Oh, was? Echt?
Ja, schon einige. Warum ich so pro 60 war und sowas. Und also ich habe mir danach nochmal angehört und ich fand einfach, die Löwen waren einfach stark und Lautern war einfach schwach an dem Tag. Und ich fand es nett, dass ich grob parteiisch war, aber wenn du so ein Spiel verlierst, kurz vor Schluss, dann ist dann aber, die Emotion auch schon mal ein bisschen überschwänglicher im negativen Sinne oder positiv.
Aber so ist es ja immer, wenn man ein Spiel kommentiert. Marcel Reif zum Beispiel war ja immer, wenn er die Bayern kommentiert hat, war aus Bayern-Sicht ein Bayern-Hasser und aus der Sicht eines jeden anderen Fans war der Bayern-Liebhaber.
Ja,
also das ist,
das stimmt. Das stimmt.
Ich glaube, dass nämlich da auch das Problem der Sprachbarriere ist. Da verstehen viele Pfälzer nicht, dass der Bayer in bestimmten Situationen bestimmte Redewendungen sagt oder kennen vielleicht dialektische Ausdrücke nicht. Ne? Vielleicht war das einfach auch nur ein Missverständnis, Markus.
Das möchte ich jetzt mal nicht ausschließen, obwohl ich mit meinem Bayerisch sehr zurückhaltend habe, glaube ich.
Aber du kriegst das Bayerische aus einem Bayern nicht 100% raus.
Ja, ist ja gut so. Das passt schon so.
Es gibt ja nichts Schöneres als ein gepflegtes Bayerisch.
Stimmt. Und am Stammtisch sowieso nicht.
Solange man nicht wie der Weitler, wie ich einer bin, der Herr boast, ist alles gut.
Also zum Schönen ist nicht Bayerisch.
Ja, das geht schon ins Tschechische im Teilweise. Ja.
Also ich habe immer gesagt, wenn sich meine Oma und meine Ma unterhalten haben, die kommen da nämlich aus Alexander Region, das ist wie wenn zwei Marsmenschen miteinander reden.
Ja.
Das kommt hin. Du verstehst einfach gar nichts.
Ist so. Lass uns über Fußball reden. Also Markus hat Drohmails aus Kaiserslautern bekommen, aber muss auch ganz deutlich sagen, dass da in Giesing dann der Punk abgegangen ist. Ich glaube, keiner von uns hat so wirklich damit gerechnet, dass 60 da Kaiserslautern schlägt. Aber für den Kopf natürlich eine wichtige Geschichte. Und wenn man jetzt mal die gesamte Woche so guckt, Markus, ich würde es einfach mal behaupten, du hast ja wahrscheinlich ein, zwei Spiele von 60 mindestens davor auch noch angeguckt. Jetzt im Nachgang wahrscheinlich auch nochmal einen Blick auf das Spiel gegen Ferl geworfen. Wie wichtig war oder wie überrascht warst du erstmal über 9 Punkte für 60 München in dieser Woche und wie wichtig glaubst du, dass es wirklich auch für den Kopf war und kann da endgültig jetzt ein Knoten geplatzt sein? Was glaubst du?
Also erstmal klar, wie das entscheidende Spiel Kaiserslautern war, weil das ja so ein bisschen der letzte Strohhalm war, wenn man oben nochmal angreifen will. Und ich finde, das haben wir von der ersten Sekunde an noch den brutalen Nackenschlag, auch den Fehler von Stefan Salga, wusste echt eine Sekunde, dass du dann einbrichst. Aber da muss ich sagen, Respekt vor der Moral und vor der Mentalität. Muss da auch mein Stefan Lex rausheben, wie der das Kapitän 2-3 Meter Auslinie umgerätscht hat. So, das zieht dir einfach mit. Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen der Brustlöser war, der Spur. Und ich glaube, Ferl war dann einfach die Folge des guten Spiels gegen Kaiserslautern. Und wenn du dann natürlich 9 Punkte holst in einer Woche, dann kannst du vielleicht echt nur mal oben hinschnuppern. Muss natürlich schon einiges auch für 60 gelaufen, muss man ehrlich sagen. Vielleicht, wenn man Glück hat, nur die Punkte von Türkgücü abgezogen werden im Nachgang. Wobei man davon nicht ausgekommen. Jetzt darf man jetzt nicht so realistisch mit einrechnen, weil da weiß man wirklich nicht, was da abgeht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die jetzt wieder realistische Chance haben.
Mhm. Über das türkische Thema werden wir auch noch gleich sprechen und da stellen sich vor allem dem Alex schon die Nackenhaare auf. Der hat uns heute schon, glaube ich, 5 Mails geschrieben. Ich will keine Hoffnung haben, ich will nicht.
Nicht schon wieder enttäuscht werden.
Wir müssen nachher noch drüber reden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die gesamte Saison blicken. Markus, wie siehst du 60 in dieser Saison? Also Achterbahnfahrt ist, glaube ich, eine leichte Untertreibung.
Ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Vor allem noch der letzten Saison, wo man ja wirklich sowas von knapp gescheitert ist, war das, finde ich, schon klar, dass es nicht ganz so einfach wird. Noch so im Nackenschlag, dass du da sagst, ich marschiere jetzt nur mal so durch, mehr oder weniger. Dann ist ja das Thema mit Sascha Mölders immer wieder gekommen und ist wieder gegangen und dann hat es ja quasi dann doch erledigt. Es sind schon einige Sachen wieder passiert, wo es einem lockeren Saisonverlauf jetzt nicht wirklich förderlich sind. Aber man muss sagen, bisher, auch wie Michael Kölner das mit der Mannschaft moderiert und macht und den Verein eigentlich ruhig hält, wie es im letzten Jahr ja nie gegeben hat, da die fast sagen, ist es dann doch eine Konsequenz vielleicht vom ruhig bleiben, vom ruhig arbeiten können. Und ja, also bisher Hut ab. Die Breite des Kaders ist ja einmal Thema bei euch, was ich so mitgekriegt habe. Ja, also für die Möglichkeiten, die dieses Jahr sind, machen sie es wirklich gut.
Man darf ja immer, ich finde, diese letzte Saison wird natürlich immer von hinten her erzählt. Immer diese Niederlagen-Los-Serie dann zum Ende. Das hat natürlich die Perspektive ein bisschen geändert. Davor war es ja auch so eine, ja, Mittelfeld-Saison eigentlich. Sie sind erst wirklich zum Schluss noch mit dran gekommen. Und so war's ja, ist ja jetzt auch wieder der Stand. Du kommst da aus einer eigentlich aussichtslosen Lage, schlägst dann Lautern wie letztes Jahr, wo du Dresden schlägst. In so einem Montagabendspiel war das, glaube ich, wo du kurz vor Schluss gewinnst, wo auch jeder gesagt hat, wenn sie das nicht gewinnen, ist es vorbei. Und so war es jetzt gegen Lautern auch. Und ich glaube, jetzt zeigt sich, wie diese Saison am Ende bewertet werden wird. Dann ist alles andere davor nicht vergessen, aber spielt keine so große Rolle mehr.
Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, gegen Zwickau und gegen Kaiserslautern hat man einen Rückstand gedreht. Also das ist ja auch nicht, das machst du auch nicht zweimal hintereinander einfach mal so. Und ich muss jetzt zugeben, dass ich einen Großteil des Ferl-Spiels nicht gesehen habe. Asche auf mein Haupt. Ich habe vom Alex auch eine Rüge erhalten. Ich habe meiner Ehefrau an diesem Abend den Vorzug gegeben im
Gar
Hotel.
nicht,
Es
gar
tut
nicht.
mir echt leid. Ich weiß, ich habe keinerlei Verständnis dafür bekommen. Aber ich sage mal so, die Tore waren Zucker und auch einen SC Verl, der wirklich unangenehm zu bespielen ist, musst du erstmal auch die Punkte abjagen. Wäre jetzt einfach so mein
Ja, musst aber
Bauchgefühl.
schon auch sagen, wenn du wirklich um einen Aufstieg spielen willst, dann musst du jetzt ohne respektlos zum sein, Verl halt erschlagen.
Ja.
Und dann musst du Zwickau erschlagen, auswärts, obwohl Zwickau, sage ich, daheim nochmal eine andere Hausnummer ist, wie jetzt 60 daheim gegen Verl, aber das sind so Spiele, die musst du gewinnen. Sonst hast du ja gar keine Chance. Also, ist meine Meinung.
Ich würde einem Marco Schwabel auch nie widersprechen. Nein, du hast natürlich auch vollkommen recht, aber es wäre der Klassiker gewesen, du
Ja.
schlägst Kaiserslautern, aber verlierst dann daheim gegen Verl. Es ist wieder dieses Antizyklische, wo du als Löwe immer noch so irgendwie als Reflex drin hast.
Du
Wir haben darüber an diesem Stammtisch auch schon mal gesprochen.
gehst ja
Diese
eigentlich schon fest davon aus, dass das daneben geht gegen Ferl. Also ich habe nach dem Lautern-Spiel, jeder hat zu mir gesagt, ah, jetzt die Löwen, jetzt greifen sie nochmal an. Gell? Habe ich gesagt, ja, pass auf, Freitag gegen Ferl, es geht in die Hose.
Das ist schon ein erster Fehler.
Da ist also ein bisschen ein Selbstschutz dabei als Fan, weil man will sich ja jetzt nicht zu viele Hoffnungen machen, die dann wieder enttäuscht werden. Aber ja, wir sind Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden.
Man muss aber auch sagen, also wir haben es im Hinspiel eigentlich schon gesagt, gegen den SC ist Verlieren verboten. Die AZ hat es jetzt gemacht zum Verlieben. Auch nicht schlecht. Aber klar, die Ausgangssituation ist jetzt ein bisschen eine andere. Es ist auch ehrlicherweise die Körpersprache jetzt wieder ein bisschen andere. Also wie viel da vom Kopf einfach wichtig ist, das sieht man, glaube ich, jetzt einmal mehr. Und ich glaube, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen. Der Kader hat sich ja jetzt nicht brutal verändert. Der wurde ja nur minimal angepasst, sage ich mal, und mit cleveren Sachen. Ich sage nur Marcel Bär, weil da hat es mal einen Knoten gegeben, der von dem ist jetzt nichts mehr zu sehen. Den Knoten hat es zerfetzt in 1860 Teile. Aber das in der Mannschaft, was schlummert, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Jetzt bin ich nur gespannt, wie das weitergeht. Die nächsten beiden Spiele sind jetzt am kommenden Freitag bei Viktoria Berlin und dann geht's nach Mannheim. Das sind die nächsten Big Point-Spiele. Also in Berlin musst du eigentlich gewinnen und Waldhof Mannheim, ja, okay. Das ist halt ein direkter Kontrahent.
Ja, und dann
Aber
zu Hause gegen Saarbrücken.
Genau,
Also
und
das sind
dazwischen
eigentlich nach
kommt.
den 3 Spielen kannst du wirklich mal, also dieses Wort Aufstieg, wie oft es bei Magenta Sport gefallen ist am Wochenende, wenn du für jedes Wort, für jeden Aufstieg einen Schnaps getrunken hättest, da wären wir heute noch nicht nüchtern. Aber nach den 3 Spielen kann man wirklich dann mal sagen, wohin die Reise gehen kann. Aber es ist jetzt einfach, finde ich, noch zu früh. Und natürlich lässt sich Michael Kölner das Wort Aufstieg nicht entlocken.
Ich sag's auch nicht.
Ja.
Michael Kölner sagt jetzt demnächst wieder nur Platz 4.
Michael Kölner sagt.
Das wird jetzt demnächst kommen.
Ja, Michael Kölner sagt demnächst erstmal wieder Toto-Pokal. Und da möchte ich, erstmal ganz kurz einen Einschub geben, denn 60 spielt ja am 26. März beim TSV Aubstadt. Die haben Türkgücü schon rausgehauen. Gut, über die reden wir auch noch gleich. Aber Markus hat eigentlich den unmittelbarsten Draht, sage ich mal, zum TSV Aubstadt. Der hat die nämlich am eigenen Leibe in dieser Saison schon erlebt. Und ich habe gelesen,
schwer beeindruckt,
dass du schwer beeindruckt bist, lieber Markus, vom TSV Aubstadt. Erzähl uns mal deine Eindrücke. Auf was muss sich 60 München denn da einstellen?
Zuerst mal sage ich, ganz viel Spaß in Aubstadt. Weil das war mit eins meiner schlimmsten Spiele, nicht nur in der Regionalliga dieses Jahr, sondern ich glaube in meinen letzten Jahren.
Oha.
Also ganz enger Platz, kleiner Platz, Zuschauer ganz eng dran, einfach Regionalliga, wie man sich's vorstellt. Und dann sind wir natürlich da hingefahren, haben gedacht, Eröffnungsspiel, wir marschieren das Jahr durch, ein bisschen blauäugig, weißt. Und dann haben wir uns die kurz mit kompletten Schneid abgekauft. Und zwar Zweikampf, brutal. Taktisch, überraschend, sehr gut aufgestellt. Also wir haben im Rückspiel danach bis zur, glaube ich, 88. Minuten war es 0-0 gestanden, haben dann noch 1-0 gemacht. Aber das war bisher wirklich in der Regionalliga die taktisch disziplinierteste Mannschaft mit auch wirklich Qualität, zwei schnelle Außen, einen guten Stürmer. Also die darfst du auf keinen Fall unterschätzen, weil die wissen, worauf es ankommt. Und da haben sie uns auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also toi, 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 kann ich nur sagen.
Ich merke, der Respekt ist groß und der Löwenkosmos sollte entsprechend auch großen Respekt haben und ich denke, wir marschieren da einfach mal durch.
Ja, auf jeden Fall, weil vor allem Pokal, Toto-Pokal haben wir in den letzten Jahren in Haching auch immer mehr oder weniger schlechte Erfahrungen gemacht, egal wo es war, in welchen Dörfern wir gespielt haben. Ja, hat einfach seine eigenen Gesetze, das hört sich immer blöd an, aber das ist halt wirklich so und ja, du musst erst einmal gewinnen.
Wir hoffen natürlich, dass das Beste. Bringt mich auch ganz kurz zu einer Frage. Wir müssen mal ganz kurz nachhaken, wie es dir wirklich geht. Ich habe gelesen, Rippenbruch im Spiel gegen den VfB Eichstätt, Ende Februar.
Ja, Bruch nicht zum Glück, sondern mehrere geprellte Rippen. Tut aber ungefähr doppelt so weh, wie wenn du Rippenbruch hast. Sagen wir mal, ich hätte mir schönere Sachen vorstellen können als geprellte Rippen gegen Eichstätt und eine 4-1-Niederlage. Das war nett
aus. Ich wollte das Ergebnis nicht nochmal nennen, aber
ich darf gern sagen, weil das war der Tiefpunkt in meiner Karriere.
Oha!
Das ist das
okay.
So aber Schmerzen hast du jetzt nicht mehr, oder?
Doch, brutal.
Schon noch?
Ich muss jetzt eine Woche her, und man sagt, so 4 bis 5 Wochen dauert das.
Boah.
Ja, also da ist dann wieder Ibuprofen der beste Spessel.
Ja. Das heißt, nicht lachen, nicht husten, nicht niesen.
Ja. Da bist du bei uns am Stammtisch genau richtig. Ja. Das heißt, wenn du jetzt irgendwann mal aufschreist, dann waren wir es wahrscheinlich.
Ja, das kostet davon ausgehen.
Das wird uns dann noch ein Mass kosten wahrscheinlich.
Ja, 4 Mass. Dann darf ich auch nicht mehr fahren, glaube ich.
Aber naja.
Ja, mit Licht aus. Genau. Das Polizei nicht sieht, weißt du mal.
Du kennst doch
bestimmt immer dran vorbei.
Ja, und du kennst doch bestimmt so ein paar Schleichwege von der Wiesen nach Haching, oder?
Wies.
Gut. Wie soll man da wieder zurückkommen? Wir waren bei Michael Kölner und beim Toto-Pokal. Ah, kleiner Einschub noch, dass man es ja nicht vergisst. Wir müssen Michael Kölner ganz kurz Respekt zollen, und zwar für seine 100 Spiele als Löwentrainer. Und ich habe extra nochmal geguckt, Michael Kölner hat ein eigenes Statement dazu abgegeben bei LinkedIn. Würde ich mal ganz kurz hier zum Besten geben. 100 Spiele als Löwentrainer. Als mich ein Reporter rund ums Spiel gegen den SCFL auf dieses Jubiläum ansprach, war ich selbst überrascht, dass es schon 100 Spiele sind. Es ist eine große Ehre für mich, schon so lange Cheftrainer bei diesem besonderen, traditionsreichen und emotionsgeladenen Verein zu sein. Tag für Tag fahre ich mit viel Freude aufs Vereinsgelände. Jedes Spiel mit dem TSV 1860 München fühlt sich für mich besonders an. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Verantwortlichen in und um den Verein, bei unseren tollen Mitarbeitern, unseren Partnern und Sponsoren, unseren unglaublichen Fans und allen Menschen, die unseren Verein so positiv begleiten, bedanken.
Mich wundert es ja, dass er nicht jeden Sponsor namentlich genannt hat. Das macht er ja normalerweise gerne in Interviews. Immer mal wieder so einen Namen droppen, irgendwie Wassermarke oder irgendeine Versicherung oder was weiß ich. Irgendwas lässt er immer wieder raus.
Also ich glaube, es gibt wenige Trainer im deutschen Profifußball, die so vehement und konsequent einfach auch für das einstellen, was oder einstehen und das auch nennen, was so rund um den Verein ist und einfach genau auch wissen, wen sie wo nennen können, dürfen, sollen.
Ja.
Musst du auch können.
Ich finde stark, ja.
Macht er gut.
Ist mega. Und er schreibt noch, ein besonderer Dank geht an die Mannschaft, der es gelungen ist, ein i-Tüpfelchen auf dieses Jubiläumsspiel zu setzen, indem sie die englische Woche mit 9 Punkten beendet und noch einmal alles rausgehauen hat. Enough said. Enough said.
Es ist die Woche der Jubiläen, oder?
Ja.
100 Spiele Michael Kölner, 50 Folgen Bergfest. Markus, hast du auch ein Jubiläum zu feiern diese Woche?
Ja, meine Tochter wird halt 15 Monate.
Ja, schau her. Ja, also, dann trinken wir noch mal einmal ganz kurz auf die Tochter.
Ohne den Markus.
Das ist Häme, pure Häme, Flo.
Ella, ich hoffe, du siehst es nie in deinem Leben, dass ich keinen mitgetrunken habe. Aber ich war da.
hol mal alles nach. Kriegen wir alles hin. So, wir haben aber das Stichwort Türkgücü schon genannt. Wir müssen noch einmal tatsächlich darüber reden. Und jetzt kommen wir zum Painpoint vom Alex. Es tut mir wirklich leid, lieber Alex. Wir gucken noch mal auf die auf die Tabelle, wie sie denn jetzt ist und wie sie sein könnte. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen mit viel Konjunktiv unterwegs. 60 München momentan auf Rang 5 mit 46 Punkten aus 29 Spielen. Auf Platz 3 steht momentan Eintracht Braunschweig, hat ein Spiel weniger, hat 51 Punkte. Das sind also 5 Punkte Unterschied, aber klar, da ist eine gewisse Schlagdistanz da. So, würde man Türkgücü ausrechnen aus der Tabelle, was passieren kann, dann, da haben wir letzte Woche schon mal drauf geguckt, wäre der aktuelle Stand der, Braunschweig und 60 jeweils mit 27 gespielten Spielen, Braunschweig auf der 3 mit 48 Punkten und 60 München auf Rang 4 mit 45 Punkten, also plötzlich nur noch 3 Punkte Unterschied, wobei Braunschweig das deutlich bessere Torverhältnis hat. Warum wir da nochmal drauf darüber reden müssen, ist, dass es mittlerweile Berichte gibt, wonach Türkgücü nur noch 2 Spiele absolvieren wird und das wären die nächsten beiden zu Hause gegen Magdeburg und dann auswärts in Wien Wiesbaden und dass dann die Lichter am Ostpark ausgehen. Wir müssen nochmal ganz, ganz deutlich sagen, Insolvenz wünscht man niemandem. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Fanherzen dran. Ist nicht. Also es gibt hier keine Schadenfreude und ich bin ganz, ganz weit davon entfernt zu sagen, möge da bitte ganz schnell etwas passieren in der Richtung. Überhaupt nicht. Aber es ist einfach ein Szenario, das möglich ist. Und es ist ein ganz, ganz schweres Thema. Markus, wie ist dein Blick auf Türkgücü München und das, was sich da in den letzten 1,5 Jahren, oder eigentlich schon länger, wie sich das entwickelt hat am Münchner Ostpark? Ihr habt letztes Jahr noch gegen Türkgücü auch gespielt. Wie hast du das verfolgt? Wie ist so deine Meinung dazu?
Ja, erstmal muss ich sagen, auch wenn es früh nicht gern hören, ich habe das Projekt an sich am Anfang eigentlich schon nicht schlecht gefunden, weil es eigentlich ein Verein ist, der von türkischen Gastarbeitern gegründet wurde und auch oft aufgestiegen ist, eigentlich der Traditionsverein in Anführungszeichen in München ist. Und vor allem in diesen Zeiten von AfD und Co. habe ich das eigentlich schon cool gefunden, dass so ein Verein wirklich jetzt einmal da umspielt. Das Konzept von Türkgücü, sage ich mal so, ist natürlich nicht auf Langfristigkeit angelegt, sondern schnellstmöglich maximalen Erfolg haben. Und ich glaube, dass das im Profifußball relativ schwierig ist. Haben wir damals bei Leipzig auch gesehen, die irgendwann den Schalter da umgelegt haben und gesagt haben, Kim, wir machen unseren Plan auf, keine Ahnung, 3 bis 5 Jahre. Das hat Türkgücü nicht gemacht. Die haben jedes Jahr Harakiri gespielt, weil der Herr Kivran unbedingt in die zweite Liga aufsteigen will. Sieht man, glaube ich, an die Gehälter, die da gezahlt werden, und auch die Fluktuation, die jedes Jahr 20 Spieler abgeben, 20 neue Spieler holen. Ich glaube, sowas geht sehr, sehr, sehr selten nur gut. Die Chance ist zwar da, aber normalerweise ist sowas wirklich schwierig. Und wenn man da jetzt nicht ganz blauäugig ist, vor allem von außen, ich kenne jetzt die ganzen Internas nicht, aber dann muss man fast sagen, dass sowas schon ein bisschen abzusehen war. Weil wenn eine Einzelperson alles entscheidet, finanziell quasi die ganzen Fäden in der Hand hat und irgendwann so, liest man ja oft, die Lust an seinem Spielzeug verliert, dann wird es halt immer schwierig. Und das finde ich dann in so einer Situation natürlich bitter für alle anderen Vereine in der Liga, weil wenn in 2 Wochen wirklich abgemeldet werden sollte und die Punkte wieder rausgerechnet werden, dann ist es meiner Meinung nach Wettbewerbsverzerrung, weil ich verstehe nicht, was sowas soll. Eigentlich musst du ja, ich weiß ja aus unserer Sicht, musst du eine Saison durchfinanzieren und zwar vom ersten bis zum letzten Spieltag mit dem ganzen Apparat, der drauf hängt. Und es scheint da aber nicht der Fall gewesen zu sein. Und dann hast du eben jetzt diesen Scherbenhaufen und Mannschaften, die oben stehen, kriegen Punkte abgezogen. Für 60 natürlich, wenn das wirklich passiert, Gold wert. Weil das so das entscheidende Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen sein kann. Aber das ist natürlich als Fußballfan schon bitter zum Singen, dass sowas überhaupt nur in der heutigen Zeit passieren kann.
Mein Eindruck war, wenn man die Löwenbrille absetzt, man muss sich mal den Spielplan anschauen. Kaiserslautern würde am letzten Spieltag gegen Türkgücü spielen. Jetzt stell dir vor, Kaiserslautern steht auf Platz 2, hat von mir aus 2 Punkte Vorsprung auf dem 4. Platz und muss dann auf der Couch eigentlich zusehen, wie sie möglicherweise von Platz 2 verdrängt werden und dann nicht aufsteigen. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
Das kann man sehen. Also, ich wusste halt nichts zum Tor.
Genau.
Der ist mir nicht besser, aber also am Schluss möchte ich doch aufsteigen, weil ich eine geile Saison gespielt habe, weil ich gesagt habe, dass ich es verdient habe. Natürlich nimmst du das gerne mit, wenn das dann so passiert. Aber also das hat mit fair leider nichts zum Tor.
Überhaupt nicht. Also kleine Anekdote hierzu. Ich habe vor kurzem mit dem Spezl tatsächlich auch drüber gesprochen, weil er mich gefragt hat, du sag einmal, er selbst ist Stuttgart-Fan, der hat ganz andere Probleme mittlerweile. Der dann auch gesagt, du sag mal, wie ist es eigentlich mit Türkgücü? Und dann habe ich ihm das so ein bisschen erklärt, eben, dass da vielleicht die Lichter ausgehen und dementsprechend alle Spiele annulliert werden. Oder aber, wenn sich Türkgücü quasi in den April retten kann, und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, der 16. April wäre ein Stichtag, wenn sie bis dahin alle Spiele durchkriegen, dann quasi dürften
nach
sie
nach dem 5. Spieltag.
Genau, dann dürften sie nicht mehr aus der Wertung genommen werden. Wenn sie dann danach nicht mehr antreten könnten, dann würden die restlichen Spiele einfach safe 0-2 gerechnet. Das ist ja der nächstgrößere Irrsinn eigentlich.
Das ist sowieso, das ist ja völlig
gewöhnlich. Absolut frech ist das.
Ja. Vor allem im Abstiegskampf, stell dir mal das vor.
Ja.
Aber es ist eine andere Frage. Wenn Türkgücü versucht, sie ja einfach von Woche zu Woche zu retten, wie sie das gerade anhört. Wie ist denn sowas möglich, dass du sagst, okay, wir sichern jetzt mal einen Spielbetrieb 2 Wochen. Und in 2 Wochen schauen wir wieder, gibt jemand ein Geld oder nicht, und dann schauen wir wieder 2 Wochen. Das ist doch absolut der Irrsinn, oder?
Also der Stichtag ist ja der 31. März. Dann müsste das Insolvenzverfahren eröffnet werden. So, also vom Zeitpunkt an, wo du den Insolvenzantrag stellst, drei Monate in die Zukunft, übernimmt die Agentur für Arbeit die Gehälter und dann aber nicht mehr, weil dann musst du das Insolvenzverfahren eröffnen und das ist eben der 1. April. Und deswegen deutet vieles darauf hin, dass bei Türkgücü die Lichter eben genau da ausgehen. Okay. Weil sie eben keinen externen Geldgeber haben, der die Gelder übernehmen könnte.
Und da sind wir bei dem Punkt, diese nächsten beiden Spiele gegen Magdeburg und Wiesbaden sind am 12.3. und am 19.3. und das Spiel gegen die Würzburger Kickers, was wieder ein Heimspiel im Olympiastadion wäre, ist dann erst am 3.4. Und deswegen sind diese 2 Spiele jetzt möglicherweise die letzten. Und
es ist schade. Das ist eine blöde Situation einfach.
Es ist sportlich, ist es blöd, es ist Wettbewerbsverzerrung, da bin ich vollkommen bei Markus. Und ich frage mich auch, wie sowas wirklich in der heutigen Zeit möglich ist. Ich sage mal, hochfinanziell mit der ersten Mannschaft einen Verein hochpumpen, ich glaube, das geht vielleicht bis zur 4. Liga. Und danach, wenn du dann keinen Unterbau hast, ist das fast zum Scheitern
verurteilt. Ich muss dann nochmal sagen, ich weiß ja, wie es war, als Haching aufgestiegen ist damals in der 4. Liga. Da haben wir ja bis am letzten Tag Probleme gehabt, die Lizenz zu kriegen, weil Haching 11 Millionen Euro hat vorweisen müssen. Und jetzt frage ich mich, ein Verein wie Haching muss 11 Millionen Euro vorweisen beim DFB und hinterlegen an Liquidität, egal wie, damit diese Sorge gesichert ist. Und was ist dann bei Türkgücü passiert?
Tja. Das war ja eh so eine Geschichte mit dieser Aufstiegsregelung, ne? Also, dass man quasi Türkgücü zum Aufsteiger erklärt hat, auch wegen Corona. Ich weiß, ob da auch alles wirklich so hundertprozentig
gepasst
hat oder so.
Es ist ja schon ähnlich, wie Markus sagt. So, schauen Sie immer die nächsten 2 Wochen, weil als ja das mit dem Insolvenzantrag schon um die Ecke gekommen ist, war es ja auch so, dass sie einen neuen Sponsor präsentiert haben. Hm. Wie hießen die? Remititli oder so? Also so Online-Dinger. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es halt jetzt der Weg, den sie gehen müssen, weil sie gar keinen anderen Ausweg mehr haben.
Ja.
Aber Ich muss auch sagen, mich nervt es pausenlos überall im Internet diese Rechnungen zu sehen der dritten Liga ohne Türkgücü, weil am Ende kommt es dann vielleicht leider so, aber jetzt ist der Status quo einfach ein anderer und die Tabelle schaut anders aus und so wird weitergespielt. Diese Rechnung, das
Es ist halt eine schöne Spielerei. Wir beschäftigen uns ja auch damit.
Ja, natürlich, aber.
Aber ja,
am Ende ist letztes Jahr war dieselbe Situation. Da hat doch der Hasan Kibran zum Januar gesagt.
Genau.
Das war's.
Ja.
Dann haben 5 Spieler den Vertrag aufgelöst und haben ablösefrei gehen können. Und nach den Vertragsauflösungen hat er gesagt, jetzt mache ich doch wieder weiter.
Ja.
Und der konnte ja selber entscheiden, der wollte ja echt nur Geld.
Ja.
Dass er dann am Ende sagt, ach, weißt du was, bevor jetzt mein ganz Geld weg ist, kann ich ja nochmal was rein da und dann spielen wir halt nochmal eine dritte Liga. Obwohl die jetzt mit dem Punkt dazu natürlich fast unmöglich ist, aber er könnte, wenn er wollte, das bestimmt wieder retten.
Das ist das Tipico-Prinzip. Wenn man 20 Euro verloren hat, dann zahle ich nochmal 10 ein, weil ich könnte ja nochmal.
Aber du hättest auch noch die Cash-Out-Funktion.
Ja, stimmt, die gibt es auch noch. Keine Werbung übrigens.
Nein, keine Werbung. es ist halt einfach so, eigentlich, wenn er sagt, er will seine Anteile verkaufen, dann muss ich doch zumindest das Projekt so lange am Leben erhalten, bis ich auch einen Käufer habe. Ne? Also weil jetzt ist es doch so, jetzt geht einfach alles vor die Binsen. Also ich verstehe es nicht, aber wir werden sehen und wir werden es weiter beobachten. Blick nochmal, gegen wen Türkgücü normalerweise noch spielen würde, um eben das Thema Wettbewerbsverzerrung nochmal aufzugreifen. Die Gegner sind Magdeburg und Wiesbaden. Also Magdeburg, denen haben wir letzte Woche oder vor Wochen schon gratuliert zum Aufstieg in die zweite Liga und zwar absolut verdient. Aber wie in Wiesbaden, für die geht es um viel. Würzburg, wollen wir gar nicht drüber reden. Meppen, Viktoria Köln, Braunschweig, Zwickau, Viktoria Berlin und am letzten spielt der Kaiserslautern. Da ist eigentlich keine Mannschaft dabei, die in irgendeiner Form sicher ist. Hm. Also, und dann gibt es halt Mannschaften, die einfach die 2 Spiele gegen Türkgücü schon gewonnen haben, denen einfach dann mal 6 Punkte fehlen.
Saarbrücken zum Beispiel.
Ja, es ist, nee.
Ja, es wird natürlich, wenn es am Ende so kommt und, ich meine, ist alles im Konjunktiv, aber angenommen, du stehst mit dem Mai vorm Grünwalder Stadion und feierst den Aufstieg in die zweite Liga, dann wirst du natürlich nicht sagen, oh, naja, wenn Türkgücü noch wäre, dann natürlich nimmt man das
natürlich
an.
Natürlich nicht.
Aber ich verstehe jeden, der sich da aufregt. Also ich verstehe den ersten FC Saarbrücken, der 6 Punkte verlieren würde, dass sich der fürchterlich drüber aufregt.
Völlig also sportlich integer ist die Tabelle natürlich dann nicht.
Nee.
Muss man mal leider auch ganz deutlich sagen. Ein weiteres kontroverses Thema aus dem Löwenkosmos und da würde mich tatsächlich auch eure Meinung interessieren. Hasan Ismailik hat eine Idee gehabt im Zuge des Ukraine-Krieges und die wird sehr, sehr intensiv diskutiert, denn er hat den Vorschlag gebracht, genau 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 könnten doch der TSV 1860 und der FC Bayern ein Derby im Olympiastadion austragen und die Erlöse komplett den Kriegsopfern zukommen lassen. Und ich habe eine Meinung dazu, mich würde aber eure interessieren. An einem launigen Stammtisch, glaube ich, kann man die auch einfach mal diskutieren. Fangen wir mit Anja vielleicht an. Ladies first.
An sich ist die Idee wirklich sehr gut. Auch natürlich im 50-jährigen Jubiläum des Olympiaparks.
Da kommt Anjas Olympiapark-Herz durch.
Ich möchte aber vielleicht bezweifeln, dass er der Einzige vielleicht mit dieser Idee war. Es hängt natürlich auch von einer Bespielung des Olympiaparks ab. Es ist ja nicht so, dass Fußball da die erste Einkehr hat, sondern Ed Sheeran will da zum Beispiel auch rein. Oder also ich glaube, Guns N' Roses haben ihre Show von der Corona-Zeit dahin verlegt. Ich weiß jetzt nicht, ob Hasan Ismailik dann sagen kann, ja, er würde gerne da und da spielen. Das funktioniert halt einfach nicht in einem vielgebuchten Stadion, das nicht nur auf Fußball ausgelegt ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Hasan Ismailik da das letzte Wort hat, sondern ich denke, da müssen sich alle 3 Parteien dann zusammensetzen, wenn das überhaupt gewollt ist, sonst passiert sowas nicht.
Alex, wie denkst du denn darüber?
Ja, genau, da liegt das Problem. Es müssen sich alle einig sein und an einen Tisch setzen erstmal. Das Problem, also die Idee ist super, fänd ich top, ich würde hingehen. Mich irritiert oder stört nur die Art und Weise der Kommunikation, weil es ist so eine Art Greenwashing von Hasan Ismailik. Er geht mit dieser Idee sofort raus, er hat sie im Kopf und geht sofort raus damit. Man müsste aber, wenn man so ein Großprojekt fährt, erstmal mit allen Beteiligten sprechen. Also da gehört ja der FC Bayern dazu, der sagen muss, naja, wir können uns das vorstellen, da gehört der Olympiapark dazu und da gehören auch die Löwen dazu. Hasan Ismail hat diese Idee, die ist, wie gesagt, ehrenhaft, aber...
Zumal du ja ein bisschen unter Zeitdruck stehst, also was heißt, ja, es müsste ja schon in naher Zukunft sein.
Für mich steckt da halt zu viel PR-Gedanke dahinter. Das ist für mich nicht keine authentische Idee.
Markus, du als Münchner Vorstädter und ja doch auch ein bisschen Löwenblut in deinen Adern, wie denkst du darüber, über diese Idee?
Eine gute Frage. Also an sich finde ich die Idee super, weil alles, was mit sozialen Gedanken passiert, finde ich einfach gut, wenn da Geld zusammenkommt, das wirklich Leute aktuell mehr brauchen können als wir hier, schätze ich mal. Was alles hinter die Kulissen läuft, habt ihr jetzt euch schon angesprochen, dass da natürlich ein bisschen mehr drauf hängt als jemand, der einfach sagt, du, ich habe eine Idee, wir spielen jetzt 60 gegen Bayern vor ausverkauftem Haus. Aber grundsätzlich finde ich die Idee cool. Also gibt sonst eigentlich nichts auszusetzen, würde ich sagen. Ja.
Ich habe zwei Probleme bei der Geschichte, weil die Idee, also da kommt so ganz, ganz viel Nostalgie rüber. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Und auch wenn dieses Spiel Türkgücü gegen 60 im Olympiastadion einfach vom Spielerischen her und vom Ergebnis für uns eine Katastrophe gewesen ist, nostalgisch ist da jedes Herz höher geschlagen. Ich habe mich da wieder mit meinem Opa gesehen, mit meinem Papa. Also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Problem 1, die Zeitfrage tatsächlich. Denn wenn, dann muss das schnell passieren. Aber wir sind gerade in der Crunch-Time der Saison. Da schmeißt du nicht einfach mal so ein Derby rein. Das muss organisiert werden. Das ist schwierig. Die andere Frage ist, so schön aus Münchner Sicht ein Duell Rot gegen Blau auch in diesem Zusammenhang wieder wäre, und da würde ich auch alles ausklammern, was man sonst mal gesagt hat, Freundschaftsderbys darf es nicht geben. Das wäre für einen guten Zweck. Da, glaube ich, könnte man alle diese Gedanken auch beiseite schieben. Aber für so etwas ist doch wahrscheinlich für die Reichweite, für die auch die Summe, die zustande kommen könnte, auch mit Blick vielleicht auf eine TV-Übertragung und den Möglichkeiten, die ein FC Bayern München hat, dass man da bei Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United oder und Co. anklopft und die dazu holt, wahrscheinlich die Aufmerksamkeit und auch der Erlös deutlich höher.
Das schon, ja, aber wenn man jetzt aus Löwensicht da dran geht, liegt natürlich der FC Bayern nahe als Gegner. Man könnte natürlich überlegen, so ein All-Star-Game draus zu machen, wo man eben einen Manni Schwabel zum Beispiel einlädt oder so.
Der dann vor allem für eine Halbzeit für Bayern, eine Halbzeit für FC zum Beispiel.
Jeweils mal ein Faserriss an beide Wadeln.
Ja, aber das wäre zum Beispiel so ein Kompromiss, dass man sagt, man lädt so die alten Hautegen beider Mannschaften ein und lässt da 90 Minuten einen schönen Kick spielen auf dem Rasen und es kommen von mir aus 25.000. Fände ich schon nett. Wie gesagt, aber man müsste natürlich da das auf ein Fundament stellen irgendwie. Und also da reicht ein Facebook-Post nicht dafür.
Ja, ich glaube, das ist auch das große Problem. Es wirkt halt wie die schnelle Idee, die man schnell zusammentipselt und ins Netz stellt.
Naja, mal schauen. Vielleicht werden wir ja eines Besseren belehrt. Ich fände es cool, ich würde hingehen.
Ja, vor allem für den guten Zweck und das sollte über allem stehen.
Ja. Also das Zeiten denken sich ja wahrscheinlich auch dann ganz viele, ich würde da hingehen und helfen, weil wenn mein Eintritt oder Zusatzkosten, dann sagen die halt, das Ticket kostet keine 17 Euro, keine Ahnung, sondern 25 Euro, das zahlst du ja, also das zahlst du ja gerne, wenn du nicht noch sagst, hier nimm die 50 Euro für das Ticket, mach das, also ich stehe da dahinter.
Und Hasan Ismail verdoppelt dann die Einnahmen nochmal, legt das nochmal drauf.
Das ist eine gute Idee dann vom Hasan, das stimmt. Ja. Da kommt ganz München und Umland.
Ja.
Da geht's ja am Ende dann, also die Leute kommen, weil Bayern gegen 60 spielt. Das muss dann kein 60-Fan sein, das muss auch kein Bayern-Fan oftmals dann sein. Die sagen dann auch noch, und dahinter steht der gute Zweck, es geht um die Ukraine, ich mach da mit. Also deswegen glaube ich, sehe ich jetzt nicht, dass es vielleicht sogar noch ein größerer Gegner sein muss, vielleicht, wie du gerade angesprochen hast, Flo, sondern die Menschen werden auch in München und Umland dafür kommen. Easygoing. Ja.
Und ganz ehrlich, ich glaube, dass bei so einem Spiel, wenn es denn zustande kommen würde, wie gesagt, wir reden hier über eine Idee einfach erstmal nur, da wäre jetzt die Hardcore-Fanszenen wären eh nicht dabei. Also von Schmähgesängen wäre da nichts zu hören, was ich auch schon mal gelesen habe. Also ich glaube, dass da dieser normale Gedanke des guten Zweckes über allen stehen würde. Und ich glaube, das wäre einfach eine, in Anführungszeichen, Spaßveranstaltung für den guten Zweck mit einem guten Gedanken im Hinterkopf. Also egal, wer da spielt. Und diese Gefahr, dass dann vielleicht auch ein bisschen falsche Signale sind, weil dann die Rivalität hoch ist und so.
Ach, also ganz ehrlich, wer das nicht abschalten kann in so einer Situation,
hat ja andere Probleme.
Naja, die Intuition dahinter ist ja dann zu zeigen, dass Sportverbundenheit ist.
In den Farben getrennt, in der Sache Verein, wie es immer
genau
heißt. Ja. Weil wer das nicht kapiert, aber ich glaube, da gibt es wenige, die das dann wieder für andere Sachen missbrauchen wird. Die Sorge hätte ich nicht.
Haben wir da auch drüber geredet. Wir wollen mit Markus noch ein bisschen über dich sprechen natürlich, denn es ist ja, wir haben ja auch gesagt, dass es uns saumäßig wehgetan hat, dass Haching in die vierte Liga runter musste. Und wir haben natürlich immer so ein Hühnerauge auch in die Vorstadt gerichtet. Was ist denn da los? Und es ist nicht die einfachste Saison für die Spielvereinigung Unterhaching. Und ich glaube, wir treten jetzt niemandem zu nahe, wenn wir sagen, wir glauben nicht, dass wir Haching nächstes Jahr in der dritten Liga sehen. Mal ganz allgemein gefragt, wie ist so dein Blick auf die bisherige Saison der Spielvereinigung? Was lief gut, was lief schlecht? Woran hat es gelegen?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage.
Vielen Dank.
Nein, ich sag mal so, also es ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Da brauchen wir auch nicht irgendwie einen Schmarrn verzählen. Die ist ja unsere direkten Aufstiegsplatz gegeben. Haben dann nochmal 3-4 Spieler geholt, die eigentlich nicht in das Scouting-Profil von Haching kehren, weil wir ja doch eigentlich auf junge regionale Spieler angelegt sind. Haben uns, sagen wir, ein bisschen verleiten oder verlocken lassen vom, wie gesagt, von dem direkten Aufstiegsplatz. Hat dann tatsächlich doch ein bisschen gedauert, bis man mal in der Liga angekommen ist. Weil die Liga, was der Regionalliga Bayern ist, die schwächste der Regionalligen. Aber es ist definitiv nicht so einfach, wie man sich es vielleicht vorstellt. Dann ist noch dazu gekommen, dass die Spieler, die wir geholt haben, wenig Spielrhythmus gehabt haben. Haben im letzten Jahr wenig gespielt. Trotz hoher Erfahrung natürlich, hat man vielleicht schon gemeint, dass da ein bisschen mehr Konstanz kommt, aber das muss man halt dann doch im Nachgang so einordnen, dass das halt immer kein Selbstläufer ist. Dann natürlich nur 16 positive Corona-Fälle, die mitten in der Saison gekommen sind. Ja, es ist einfach nicht alles rundgelaufen und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Haben dieses Jahr jetzt gesagt, die Rückrunde nehmen wir so ein bisschen als Vorbereitung für die nächste Saison. Schauen, welche Spieler sie zwang und nächstes Jahr dann voll mit uns angreifen können, weil wir nächstes Jahr dann doch oder in den nächsten 2 Jahren spätestens dann wieder hochgehen. Ansonsten gibt es eigentlich wenig zum Sagen, außer dass die Saison bisher absolut nicht so klar ist, wie wir es uns vorgestellt haben, weil auf Platz 8 hätte ich da nicht unterschrieben, wenn es mir vorher einer gesagt hätte. Aber es ist kein Wunschkonzert leider.
Aber es wird ja wahrscheinlich auch nicht einfacher in der nächsten Saison. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Würzburg vielleicht runtergeht, man weiß nicht, was mit Türkgücü wird, ist ja schon heftig. Also ich finde, die Regionalliga hat extrem an Niveau gewonnen, an Attraktivität. Und natürlich ist es dann für einen Verein wie Haching schwierig, da rauszukommen.
Klar, es war ja immer das Nadelöhr Regionalliga, jetzt natürlich mit den Aufstiegsspielen noch. Wenn Würzburg und Türkgücü runterkommt, war natürlich schon ein Brett. Da steigt Bayreuth auf, statt Bayern, wenn wir alle gemeint haben.
Ist es vielleicht dieses Problem des großen Namens, weil Haching letztendlich ja einer der größten Namen in dieser Liga ist und dass es ein ähnliches Problem ist, was 60 in manch einem Spiel hatte, dass natürlich jede Mannschaft noch doppelt motiviert ist?
Ja, klar. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele in einem kleinen Verein in der Regionalliga Bayern und spiele dann Freitagabend bei Haching, dann bin ich natürlich hoch motiviert und möchte den mit dem Trainer Sandro Wagner auch noch gerne uns auswischen. Also, schöner geht's ja nicht. Und ich glaube, wie du gesagt hast, 60 hat dasselbe Problem in Anführungszeichen gehabt. Die haben es ein bisschen glorreicher gelöst als wir bisher. Aber das kommt natürlich dazu. Ich glaube nicht, dass wenn jetzt Hauptstadt gegen Heimstetten spielt, 120% heißt es, wir werden es Freitag um die Grund spielen, ohne jetzt irgendwie da jemanden was zu unterstellen, aber wie ich auf der Seite war, war es definitiv so.
Ja, also ich habe das Spiel von euch in Schalding miterlebt, Schalding 5-4 gewonnen nach einem wahnsinnigen Spiel, da war es eben genau so, ich glaube, waren 1500 Leute da, also sehr voll, und ja, man hat es jedem Schaldinger angemerkt, dass er dieses Spiel unbedingt gewinnen will, weil es eben ein Spiel ist, wenn du das gewinnst, das erzählst in 20 Jahren noch deinen Kindern und dann irgendwann deinen Enkeln.
Ja, klar, das hat man absolut gemerkt und das merkt man wirklich bei jedem Spiel. Die Spiele laufen bei uns alle relativ ähnlich, hast meistens einen schweren Platz, einen kleinen Platz, einen Zuschauer ganz eng dran, alle Hors ohne Ende. Dann dauert schon ein bisschen, bis du ins Spiel rein findest und musst dich so ein bisschen von dem Gedanken lösen, wir sind Haching, wir überrollen alle und möchten 3-4-0 Gewinner und immer nur schön spielen. Also das hat man jetzt in den letzten, keine Ahnung, 7-8 Monaten gemerkt, dass das einfach nicht das Mittel ist, wie du da aufsteigst, sondern Bayreuth macht es einfach vor. Die spielen mit einfachsten Mitteln, gewinnen die gefühlt jedes Spiel und finden das geil. Und wir haben immer so ein bisschen gehabt, wenn wir nicht schön gespielt haben und nicht gut gespielt haben, dann hat man sich am Ende einfach gar nicht so über einen Sieg gefreut, was ein völliger Irrsinn ist. Und jetzt haben wir jetzt so langsam Stück für Stück ein bisschen aufgearbeitet, dass du auch mit einem ekligen Sieg, wenn du mal 80% lange Bälle spielst, weil der Platz beschissen ist, dass es genauso viel wert ist. Und es hat dann schon ein bisschen dauert, vor allem nach dem Abstieg, weil dann doch die Erwartungshaltung schon sau hoch war. Aber jetzt haben wir auf einem guten Weg und ja, bin schon zuversichtlich dann für die Zukunft.
Also Anlauf nehmen quasi. Jetzt schon Anlauf nehmen für die neue Saison.
Ja, das kann man so als Motto eigentlich hinstellen, muss man fast sagen. Weil Schenger tut uns natürlich keiner was in der Liga und Laffer und Kämpfen und 3-4 gute Kicker haben die alle drin. Das muss man einfach fairerweise sagen. Und deswegen ist es auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kein Selbstläufer. Im Gegenteil.
Du hast die Spielvereinigung Bayreuth gerade angesprochen, die ja auf dem besten Wege sind, den Sprung in die dritte Liga zu schaffen.
Grüße an Markus Ziereis.
Ja, liebe Grüße an Markus Ziereis, der an diesem Stammtisch auch schon gesessen ist. Auf was muss ich denn die dritte Liga einstellen bei der Spielvereinigung Bayreuth?
Was ist jetzt allgemein vom Spielstil her oder wenn die Gegner...
Na, so insgesamt, ne? Also klar, vom Spielstil, von der Mannschaft her, vom Standort her. Also ich habe schon den Eindruck, dass da in Bayreuth was wächst. Also jetzt aus dem Blick von München raus eine Liga runter. Also ich habe schon so das Gefühl, dass da Strukturen gewachsen sind mittlerweile, die wirklich auf dieses große Ziel dritte Liga hinarbeiten und dass das jetzt kurz vor der Krönung steht.
Ja, muss man einfach fairerweise sagen. Der Timo Rost hat noch im Spiel zu unserem Coach gesagt, die haben jetzt auch 3 Jahre gebraucht, bis die so das, was er sich vorstellt, umsetzen. Die Mannschaft zusammengewachsen ohne Ende, die haben auch wenig Fluktuation im Kader, immer nur Stück für Stück ergänzt. Und die spielen mit ehrlichen Mitteln, früh lange Bälle, sau aggressiv in die zweiten Bälle und dann torgefährliche Stürmer wie Ziereis und Nollenberger. Und die kommen absolut über den Kampf und vorne Qualität. Und das ist nächstes Jahr für einige Drittligisten kein Spaß, glaube ich.
Aber eine schöne Auswärtsfahrt. Also nicht, dass wir jetzt mit 60 unbedingt nächstes Jahr auch nach Bayreuth fahren wollen würden, aus bekannten Gründen. Aber wenn es so kommt, dann ist es zumindest eine Auswärtsfahrt, die, glaube ich, jeder ganz gerne mal machen würde. Stichwort 60, du hast ein Jahr auch für die Löwen gespielt. Leider hat es nur zu 4 Einsätzen in der zweiten Liga gelangt und für 8 weitere für 60-2 in der Saison 2013-14. Wenn man aber mal also auf den Kader guckt von damals, das sind Namen dabei. Also wir haben ja schon, ja, du hast zum Beispiel mit einem Kai Bülow zusammengespielt, Dominik Stahl. Na, der ist jetzt bei dir auch wieder in Haching mit dabei oder Anjas Liebling, Benny Laud natürlich, Stefan Hein auch jetzt in Haching. Auch ein paar weitere Leute, die hier auch schon an diesem Stammtisch gesessen sind. Ich sag nur, also Daniel Adlung zum Beispiel, Nono Kosu, muss ich mal weiter gucken, wen haben wir denn hier noch alles? Philipp Stein hat natürlich damals auch schon bei 60, vollkommen klar.
Da muss man doch die Frage stellen, die philosophische Frage, wie viel 60 steckt in Haching?
Da muss ich leider antworten, 0%. Ja, man muss sagen, also für die Mannschaft, die wir damals gehabt haben, also da hätte der Aufstieg einfach drin sein müssen. Tja. Also ich habe letztes Mal mit jemandem auch geredet, habe auch mit einigen Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, wie jetzt Benny Laut, Ju Weigl, Stoppelkamp, Adlung, immer nur super guten Kontakt, Vitus Eicher, Und wir reden echt oft drüber, was wir eigentlich für eine unfassbar geile Truppe gehabt haben. Mhm. Und ja, da war halt brutal viel Unruhe drin. Da ist ja, glaube ich, am 5. oder 6. Spieltag der Alex Schmidt schon entlassen worden. Da waren wir, glaube ich, auf Platz 5, wo eigentlich keiner mehr die Welt verstanden hat, weil es eigentlich bis dahin durchwachsen bis gut gelaufen ist. Und von der Qualität her, Steinhöfer noch dazugekriegt, Osako noch dazugekriegt, also Yannick Stark, der damals als Topspieler der zweiten Liga zu Sessi gewechselt ist. Also wenn man nur die Namen für die zweite Liga damals anschaut, ein brutaler Kader. Mhm. Aber da war es halt nur wirklich Vogelwild, was da abgelaufen ist, weil ja, ich glaube, ich war ein Jahr und drei Monate, glaube ich, habe vier Trainer gehabt. Dann war ja die ganze Geschichte mit, das ist Meierhofer gekommen, dann war das mit Monatseder, dann ist Ricardo Muniz gekommen, der gesagt hat, alles außer Platz 1 und 100 geschossene Tore ist eine Enttäuschung.
We go to the top.
Ja, das, das war Vitor Pereira.
Ah ja, das war wie, okay.
Aber es war ja die Zeit, wo Hugh Weigl dann 18-jähriger Kapitän geworden ist, oder? Und kurz darauf die Binde schon wieder los war, weil
Taxi... Ja, einer meiner besten Spätzle, haben wir letztes Mal wieder drüber geredet.
Die Taxi-Affäre.
Will ich mich nicht dazu äußern zu der Taxi-Affäre.
Lass gut Aber sein. Du warst nicht mit dabei im Taxi, oder? Zumindest laut den Überlieferungen.
Im entscheidenden Moment zog ich in Aufsprung geschafft.
Ah, okay. Ja, er ist gerade wahrscheinlich früher ausgestiegen.
Also sag mal, die Reise von vier Jungs ist woanders hingegangen und der Markus Steinhefer, die ist dann auch nochmal woanders hingegangen. Ah, ja. Deswegen. Okay.
Dann wollen wir darauf jetzt nicht weiter eigentlich.
Vom Schüppchen gesprungen.
Aber um noch ein, zwei Namen zu nennen, Corby Vollmann noch dabei, Andreas Ludwig mit dabei, ein Daniel Birovka noch als Spieler mit im Kader. Ja. Und den Mann, den man eigentlich nur genial aussprechen kann, Stefan One and Wedge.
One and Wedge. Dabei, oh. Ja. Das war aber schon, das war schon ein geiler Fußballer irgendwie. Ich habe den gemacht, Stefan One and Wedge. Der hat irgendwie...
Und natürlich Christopher Schindler, Guillermo Vajori.
Vajori, geil.
Marin Thomas noch. Gregor Schmalkowiak.
Oh, ja. Boah, ja. Einwurfgott, Gregor Schmalkowiak. Aber ja. Giva Jori war immer mein absoluter Lieblingsspieler
zu dieser Zeit. Oh ja, ich mochte den auch gerne.
Der war echt...
Ja, und im Tor natürlich die Schlabberhose, Gabor Kiraj.
Ein geiler Typ. Absolut geiler Typ, muss man sagen.
Den müssen wir auch noch... Vielleicht kriegen wir den auch noch mal hier an den Stammtisch.
Oh ja.
Wäre auch mal eine Geschichte.
Ja.
Darf ich kurz einhaken? Ich weiß allerdings, was wir alle am 21.05. machen...
Feiern?
Das kann euch eigentlich der Markus auch beantworten.
Nach Mallorca fliegen.
Nee, wir können eine Auswärtsfahrt nach Greuther Fürth machen mit der Spielvereinigung Unterhaching. Und den Markus anfeuern.
Ja, das machen wir ja Sache. Gegen Adlungen noch.
Ja, genau.
Ja. Und danach gehen wir schön einen trinken und nehmen nochmal eine Bergfestfolge auf.
Ja, danach ist Abflug nach Malle, Freunde.
Dann nehmen
schon
wir
gebucht, auf Malle den
Bierkönig, Erfolge, jetzt geht es schöner, geht es ja nicht.
Ja, perfekt.
Ich glaube, da können wir Sascha Mölders auch dafür haben.
Und ich glaube, da kriegen wir einige dafür, die man nicht auf der Rechnung hat. Ich glaube, ein Kai Bülow wäre auch mit dabei. Also da gibt es ja auch so Geschichten, die er uns da so angedeutet hat. Ja, und
ganz oben auf der Rechnung, den du auf jeden Fall fragen musst, sonst ist er beleidigt, ist Aaron Berzel.
Sowieso.
Den musst du so oder so fragen, wenn du nach Malle in den Flieger steigst.
Ich sehe schon, wir haben große
Pläne. Der ist sowieso da.
Der wohnt doch da.
Schon, oder?
Ja, der ist jetzt schon wahrscheinlich.
Apropos Aaron Berzel, ich weiß nicht mehr, wer das war, der den Tweet abgesetzt hat. In jedem zweiten Spiel spielt Aaron Berzel gegen die Löwen. Also der ist in jeder zweiten Mannschaft, gegen den die Löwen spielen, ist Aaron Berzel. Es ist wirklich so.
Gefühl?
Im Hinspiel bei Köln und jetzt im Rückspiel bei Ferl. Es ist schon...
Muss man vielleicht machen. Wird er irgendwo noch hin verliehen, wissen wir nicht. Gott, der war schlecht.
Oh Gott. Entschuldigung. Also wenn wir hier mal so eine Kasse aufstellen würden, dann
Alex
würden
und ich wären pleite.
Echt viel Kohle lassen.
Alex und ich wären schon längst pleite.
Und wir haben noch nicht mal den Folgentitel präsentiert.
Das ist richtig, das aber den kommen wir auch noch gleich. Ja, ja, der tut auch schon jetzt wieder weh. Wobei, da sind wir nicht verantwortlich dafür. Ja. Lieber Markus, Blick in die Zukunft. Du hast noch Vertrag in Haching bis 2024. In diesem Sommer bist du dann 34. Verlängerung oder Magenta Sportexperte? Was kommt dann?
Oder beides.
Beides.
Na, der Trainer macht's ja vor bei Haching. Da geht auch beides.
Also. So ist es.
Das ist die Wagner-Schule, ne?
Ja, ja. Das macht er gut.
Ja, na, ernsthaft, hast du schon Gedanken in die Richtung?
wegen
Karriere fortsetzen oder Experte so. Oder Medien oder Podcaster? Ja, eigentlich bewirbst du dich gerade.
Ja, also ich bin nicht abgeneigt, sage ich ganz ehrlich. Ich kann mir ein Bier noch kriegen.
Also das nächste Mal auf jeden Fall.
Ja, also ich sage, solange mein Körper herhält, möchte ich auf alle Fälle kicken. Das kann man ja schwer voraussehen. Und ja, im Anschluss werde ich auf alle Fälle in Haching bleiben, in welcher Funktion auch immer. Aber da hängt so viel Herzblut drauf und ich bin ja mit Unterbrechung seit 2001 schon dort. Ihr habt einiges miterlebt und den Weg der Arena ich schon gern weiter mitgehe. Aber wissen du es das nie. Jetzt am Samstag bin ich wieder in der Konferenz. Schau mal, wie viel Spaß das macht, aber ihr spielt es ja nicht.
Stimmt, ja, Freitagabend. Ja. Mhm.
Der Löwe legt vor.
Wieder mal.
Das werde ich dann das so einbauen. Ich hoffe, dass ich sagen kann, ihr legt es vor. Und nicht, dass ich sagen muss, das war es jetzt wieder.
Ja.
Pass auf, du kriegst die fünfte Mass auf der Wiesn von uns spendiert, wenn du in der Konferenz am Samstag einmal das Giesinger Bergfest erwähnst.
Oh ja, oh ja.
Oh, aber dann lege ich auch noch eine drauf, dann hast du sechs.
Ja, wieso ist sechs Mass auf drei Tage drängen, oder?
Ja, also das können wir dann wir können das dann staffeln. Also da sind wir ja flexibel, weil das ist ja jetzt quasi dann Sternchen on top noch mit drauf.
Mit wem also, machst Markus, du denn die Konferenz? Ich glaube,
wir haben uns immer spontan öfter als einmal auf der Wiesn irgendwie sind wir uns über den Weg gelaufen. Das heißt, wenn du uns erwähnst, pass auf, ich leg noch einen heftiger drauf. Und immer, wenn du mich triffst auf der Wiesn, dann kriegst du eine Maß.
Auf Lebenszeit. Weil ich wäre mit 8 gerne auf der Wiesn sein.
Ja, ich auch.
Das würde ich mir ganz gut überlegen.
Nee, ich würde das jetzt erstmal für 2022 festzurren.
Für die nächste Wiesn, die stattfindet, machen wir es so.
Ja.
Das ist jetzt auch aufgenommen.
Ja, mit wem machst du denn Konferenz? Wenn du jetzt mit Annette Sattler oder so Konferenz machst, die wird es dir verzeihen.
Die war schon bei uns.
Die war schon dabei. Oder Thomas Klich, Wagner. Klich, ja gut.
Den kriegen wir auch noch.
Den laden wir auch noch ein. Sagst immer
aber du kannst Gruß? Ja was von dem tollen Podcast einfach so erzählen, so nebenbei.
Ja, dann müsst ihr aber erst mal vorlegen.
Mit Bier?
Na, mit Punkten.
Ach so.
Okay, ja, also 60 gewinnt und dann erwähnst du das Giesinger Bergfest am Samstag. Machen wir es so.
Ich werde mir Bestes geben. Ich werde mir so ganz leise so, Giesinger Bergfest.
Das reicht. Name Dropping.
Oder er legt jetzt dann auf bei diesem Zoom-Call und überlegt sich, wie oft treffe ich die Guda eigentlich wirklich zufällig auf der
Wiesn. Oder er überlegt sich, wie komme ich aus dieser Konferenz noch raus am Samstag. 16
Wiesentage.
Mal 50 Jahre. Läuft,
und die läuft mir immer 15 Tage über den Weg.
Wir rechnen wieder mal 15 mal 50.
Uiuiui.
Gott, du bist schon ein teurer Spitzel, gell?
Qualität hat seinen Preis.
Qualität hat seinen Preis oder Qualität hat ihren Preis. Dieser Podcast bleibt für euch kostenfrei. Und dann biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein dieses Podcastes. 50 Folgen Giesinger Bergfest. Ein Jahr Bergfest. Wahnsinn. Mal ein, zwei Zahlen dazu, damit ihr wisst, wie krass das eigentlich ist. In den bisherigen 49 Folgen, die haben eine Dauer von 43 Stunden, 17 Minuten und 35 Sekunden. Das heißt, im Schnitt hört ihr uns pro Folge 53 Minuten lang. Und es gibt viele, viele, die das tatsächlich jede Woche tun. Nämlich heute, habe ich extra nochmal nachgeguckt, 8.300 Abonnenten, die sich das wirklich uns jede Woche so antun. Und ich möchte einfach nur ein ganz, ganz großes Dankeschön an diese Bergfest-Community sagen. Es ist mega cool. Am 3.3.2021 ging unser Trailer online und am 10.3.2021 die erste Folge. Und in der 50. Folge durften wir Markus Schwabe begrüßen. Wunderschön.
Ihr Tüpfelchen.
Ja. Ich weiß nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Alex, ich glaube, hatten wir nicht noch ein Dankeschön für die Bergfestler eigentlich?
Wir wollen ja ein bisschen was zurückgeben an unsere Fans, an die treuen Hörer. Deswegen haben wir mal wieder ein Gewinnspiel für euch. Und dieses Mal dürfen wir was Eigenes verlosen sozusagen, nämlich einen Bergfest-Hoodie. Wir haben die ja vor ein paar Wochen bestellt und viele haben sich einen mitbestellt. Und ein paar haben wir auf Lager noch oder auf Reserve bestellt, damit wir eben sowas mal machen können, so ein Gewinnspiel. Und ihr kennt das Prozedere, ihr löst den Alex Allstar und dann ja, nehmt ihr teil, landet im Lostopf und mit ein bisschen Glück werdet ihr ausgelost. Darf ich loslegen mit dem Alex Allstar?
leg los. Es ist wie immer ein Ex-Löwe,
ja,
den und der Alex mit drei Fakten beschreibt.
Und wenn der Markus frühzeitig löst,
kriegt er den Hoodie.
Kriegt er dann den Pulli?
Nee, er muss.
Kurze Frage.
Ja.
Und du trägt ihn dann Hinweise. Am Samstag?
Du kriegst drei Hinweise. Drei Hinweise, ja. Und ja, die fügen sich dann zusammen zu einem ehemaligen Löwenspieler. Heute ist und natürlich.
Bin ich der Rot, dann lege ich noch ein signiertes Löwentrikot drauf.
Wenn du es errätst.
Ich bin ehrlich, wenn ich es errät, lege ich es drauf und ich werde nicht sagen, ich weiß, aber ich sag's nicht.
Du darfst es aber nicht jetzt lösen, okay?
Ja, wann denn dann?
Naja, weil sonst können ja die
Podcasts
nicht mehr gewinnen. Aber du kannst es natürlich,
du kannst es der Anja doch dein
genau.
kurz schicken.
Genau.
Hattet ihr heute schon Kontakt. Das heißt, wenn du eine Lösungsidee hast, kannst du jetzt der Anja sogar noch die Lösung schicken.
So, jetzt legen wir los. Es sind drei Tipps und ich glaube, er ist lösbar. Also Markus, ich hoffe für dich.
Und nein, es ist nicht Markus Schwabel, oder?
Nein, es ist auch nicht Manni Schwabel. Es hat nichts mit Schwabel zu tun.
Das wäre geil. Ohne Witz, wenn es Manni Schwabel wäre, das wäre richtig geil gewesen.
Ich habe tatsächlich kurzzeitig überlegt, ob ich das machen soll, aber habe mich dann dagegen
entschieden. Das war zu leicht.
Das wär zu offensichtlich gewesen. Also, erster Hinweis. Er bildete zusammen mit einem Löwenkollegen einmal das beste Sturmduo der Bundesliga. Er war nach seiner Karriere unter anderem als Jugend- und Co-Trainer bei den Löwen tätig und mittlerweile läuft er, soweit ihn die Beine tragen, ganz ohne Ball am Fuß.
Ich weiß es.
Ich glaube ich auch.
Markus, wenn du es nicht weißt, dann glaube ich es jetzt wirklich nicht mehr.
Also, gefährlicher Torschütze, bestes Sturmduo. Läuft nach seiner Karriere ohne Ball spazieren. Mhm. Und das Dritte war, er war Jugendtrainer.
Und Co-Trainer.
Um Gottes Willen, ich glaube, ich weiß.
Dann schreib schnell.
Schreib's da Anja. Also, ich
okay.
bin mir sehr sicher.
Es ist der einzige Stürmer, wo ich mir sicher bin, dass der gut war.
Aber du hast den gleichen Verdacht wie ich.
Stimmt
das? Also, und ich habe ihn schon, ich hab also ihn Anja schon in die uns, Gruppe ja. geschrieben.
Wenn es Anjas Verdacht ist, dann ist er richtig.
Es gab noch nie alle drei in einem Quartett, die ihn erraten haben.
Alle drei in einem Quartett.
Ja, weil du hast ihn ja
das
gestellt.
Das magische Zweig.
Alle ja, du drei ja in einem Quartett.
Naja, drei dürfen ja nur raten.
Ach, stimmt.
Das ist eine Frauenlogik, ja,
hast hallo. Hast recht, stimmt. Nehmen alles zurück.
Die ist gar nicht so doof, die Logik.
Also ach, Anja Gott. Und ich lagen richtig, können wir jetzt sagen.
Also gibt es dieses signierte Löwentrikot obendrauf?
Ja, da lasse ich mich natürlich nicht lumpen, ich kann nicht was versprechen und dann sagen, na, war nur ja. Spaß.
Also, hat der Marco schon geschickt, Anja?
Ja, ja.
Und hat recht?
Ja.
Tada!
Das ist geil, ja.
Das heißt, wir verlosen nicht nur einen Bergfest-Todi, sondern auch ein signiertes Löwentrikot.
Das heißt das jetzt, wir verlosen, also einer bekommt beides oder wir losen zwei Gewinner aus? Zwei ja, Gewinner,
ja.
oder? Ja, ja.
Oder beides ist ja schon.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Ja, schau her, das hat sich doch gelohnt. Du darfst gerne wiederkommen, Markus.
Ist ein Chili Boys abschneiden, das ist doch gleich.
Dafür bekommst
Markus,
du aber auch
das,
750
Markus,
Maß Bier am Oktoberfest.
Ja, genau. Wenn ich das Trikot abhole, bringe ich dann schon Bier mit.
Besser ist es, Fräulein.
Oh Mann, was für eine Jubiläumsfolge. Liebe Bergfest-Crew, lieber Markus, haben wir irgendwas vergessen, über das wir reden sollten, wollten oder was wir noch ansprechen hätten müssen?
Den Folgentitel.
Den Folgentitel, oh ja. Ja, also 60 reitet ja gerade auf einer Welle, ne? Und eigentlich reitet auch das Bergfest auf einer Welle.
Wir hoffen, dass wir diese perfekte Mehrwei weiterreiten. Oh Gott, das ist so schlecht. Ist das schlecht. Der vor allem funktioniert der gesprochen nicht. Der funktioniert nicht.
Jede Woche, ja. Also, da schlafst du nochmal noch drüber, dann ist
das. Unwürdig, wirklich ein unwürdiges Ende dieser Folge.
Aber wir dürfen uns ein bisschen verteidigen.
Stimmt,
denn das war nicht unser. Wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit der Hörergemeinschaft hier zusammen und dieser Input kam aus der Hörerszene. Einmal mehr. Es sind, vielleicht haben wir schlechten Einfluss mittlerweile auf die Bergfest-Hörer, denn diese schlechten Wortwitze scheinen langsam aber sicher so zu grassieren. So ehrlich müssen wir sein.
Wenn es nur das ist.
Naja.
Kommen genau, wir jetzt auch wieder.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Markus, ganz, ganz herzliches Dankeschön für dein Gastspiel. Das war ja sehr, sehr spontan heute. Schön, dass du in dieser Jubiläumsfolge mit dabei gewesen bist. Wir wünschen der Spielvereinigung Unterhaching und dir natürlich nur das Beste, auf dass man euch bald wieder eine Klasse höher sieht. Vielleicht dann nicht in der Saison gegen 60 aus bekannten Gründen. Eine Frage tatsächlich noch, wo siehst du 60 am Saisonende?
Auf Malle.
Ja, ich sag, wenn sie so weitermachen, schaut's gut aus. Aber ich, als ehemaliger Löwe, lehne ich mich nicht so weit raus, weil gewinnen sie ein Spiel, sind sie aufgestiegen, verlieren sie ein Spiel, dann sind sie abgestiegen. Deswegen, wenn sie so weitermachen, haben sie eine Riesenchance.
Dann wiederhole ich mich. Ich sag Dankeschön, dass du heute hier gewesen bist. Hat riesigen Spaß gemacht.
Sehr gerne, ebenfalls.
Anja, Alex, ich sag bei euch danke für ein geiles Bergfestjahr voller Highlights.
Ja, ebenfalls danke.
Danke, danke.
Und dann verweisen wir einfach noch Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns gerne da, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Lasst gern Abos da, empfehlt uns weiter. 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast freuen uns ebenso. Und dann hören wir uns spätestens in einer Woche wieder beim Giesinger Bergfest und bleibt's vor allem gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv, ja, und bleibt's vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!